Es ist 12 Uhr. Einfach besser informiert. NDR 1 Radio MV. Die Mittagsschau. Kompakt, kompetent, auf den Punkt. Das Top-Thema.
Wer kann mit wem? Das ist ja eine der wichtigen Fragen, so rund 10 Wochen vor der Landtagswahl hier in Mecklenburg-Vorpommern. Und gemeint sind natürlich mögliche Regierungskoalitionen. Wolfram Dietrich, bisher schienen die Wahlumfragen ja immer so eher instabile oder kaum denkbare Regierungen notwendig zu machen. Hat sich daran jetzt was geändert?
Ja, dem neuesten MV-Trend zufolge schon. Das Meinungsforschungsinstitut Infratest DIMAP hat ja im Auftrag des NDR wieder Wähler befragt. Und die Umfrage hat jetzt eine mögliche Mehrheit für Rot-Rot-Grün ergeben. Frank Bräuner aus der Redaktion Politik und Recherche. Wie wahrscheinlich ist denn das?
Es geht um einen hauchdünnen Vorsprung, den ein mögliches Bündnis aus SPD, den Linken und den Grünen laut der Umfrage aktuell hätte. Zusammen kämen sie nämlich auf 46%. Alle weiteren Parteien, die es in den Landtag schaffen würden, erhielten zusammen 45%. Das heißt, es würde wohl ganz knapp für eine Mehrheit der Abgeordneten im Landtag reichen. Vorsicht ist allerdings geboten, denn die sogenannte Schwankungsbreite dieser Umfrage liegt bei 2-3%. Trotzdem, Rot-Rot-Grün hatte bisher kein politischer Beobachter so richtig auf dem Schirm. Und im Gegensatz zu allen anderen theoretischen Koalitions- oder Regierungskonstellationen dürfte diese Variante noch die stabilste sein. Denn inhaltlich liegen diese drei Parteien nicht so weit auseinander, dass eine Einigung unmöglich erscheint. Für Manuela Schwesig hätte diese Lösung den Vorteil, dass sie auch Ministerpräsidentin bleiben könnte, selbst wenn ihre SPD nicht erneut stärkste Kraft bei der Landtagswahl werden würde.
Ja, stärkste politische Kraft bleibt ja auch im Juli-MV-Trend die AfD. Die SPD hatte ja eine Aufholjagd angekündigt. Wie steht's denn damit?
Schwesigs SPD kann tatsächlich um 2 Prozentpunkte zulegen und kommt jetzt auf 29%, liegt damit aber immer noch deutlich hinter der AfD, die bei 36% verharrt. Das heißt, die Partei von Ministerpräsidentenkandidat Leif-Erik Holm bleibt an der Spitze, kann aber auch nicht weiter zulegen und hat auch weiterhin das Problem, dass keine der anderen im Landtag vertretenen Parteien mit ihr zusammenarbeiten will. Die Linke von Bildungsministerin Simone Oldenburg verliert leicht und kommt jetzt auf 12%. Und die CDU muss schon wieder einen Tiefschlag verkraften. Nur noch 9% der Wähler würden aktuell ihr Kreuz bei der Partei machen. Das ist erneut historisch schlecht. Die Grünen können sich mit 5% erstmals seit langem Hoffnung auf den Wiedereinzug in den Landtag machen. Das BSW mit nur 4% würde, Stand jetzt, es nicht ins Parlament schaffen.
Ja, und wichtig ist ja auch immer die Beliebtheit der Zugpferde bei so einer Wahl. Also, wie beliebt sind denn die Spitzenkandidaten?
Da gibt es weiterhin ein ganz klares Bild. Könnten die Bürgerinnen und Bürger den Regierungschef direkt wählen, dann läge Ministerpräsidentin Schwesig weit vorne. 49% würde sie bekommen. Noch einmal 2 Prozentpunkte mehr als in der Mai-Umfrage. Ihr Konkurrent von der AfD, Leif-Erik Holm, erhielte nur 27%. Und weit abgeschlagen landet CDU-Spitzenkandidat Daniel Peters mit nur 8% auf dem dritten Platz. Schwesig liegt also deutlich über dem Wert ihrer SPD, Holm klar unter dem Ergebnis der AfD. Während sich Schwesig von dem Umfrageergebnis bestätigt sieht und, wie sie sagt, weiter für stabile Verhältnisse nach der Landtagswahl kämpfen will, ist Holm davon überzeugt, dass die AfD weiter zulegen könne. Der eigentliche Wahlkampf habe ja gerade erst begonnen.
Der neue MV-Trend. Informationen waren das von Frank Bräuner. Vielen Dank. Im Prozess um den Mord am kleinen Fabian aus Güstrow beschäftigt sich das Landgericht Rostock heute mit der Gesundheit der Angeklagten Gina H. Befragt wird dazu unter anderem ihr Psychologe, außerdem auch ein Polizist und eine Polizistin, die bereits am Vormittag befragt wurden. Lauren Zielke ist unsere Reporterin. Ursprünglich sollten doch auch 2 Ärzte aussagen.
Das ist richtig. Allerdings sagt der Hausarzt von Gina H. nun doch nicht aus. Die Angeklagte hatte ihren Hausarzt erst von der ärztlichen Schweigepflicht entbunden, laut ihrem Verteidiger sich dann aber wieder anders entschieden. Wer aber ausgesagt hat, das ist ihr Psychologe, der ist heute in der Doppelrolle als Arzt und sachverständiger Zeuge, also ein Zeuge, der besondere Kenntnisse über ein Fachgebiet hat, geladen. Gina H. kennt er bereits seit 2017 und der Psychologe sagt, ihr psychisches Krankheitsbild, ja, das sei sehr komplex. Die Angeklagte sei vor allem ja mit alltäglichen Aufgaben Aufgaben sehr überfordert, vor allem mit Partnerschaften und Familie. Dass Gina H. Gewalt in Beziehungen erlebt habe, wie in den letzten Prozesstagen zu hören war, konnte er so nicht bestätigen. Dazu habe er sich zumindest nichts aufgeschrieben. Und der Psychologe, der hatte auch eine dicke Patientenakte mit im Gerichtssaal, in der er immer wieder geblättert hat, um auch den genauen Wortlaut wiedergeben zu können.
Ja, und Polizeibeamten, die sollten heute doch auch noch aussagen, oder?
Ja genau, und das haben sie am Vormittag auch schon getan. Viel Neues kam dabei jedoch jetzt nicht raus. Also bei den beiden Polizeibeamten, da ging es nochmal darum, also um die Zeit, als nach Fabian gesucht wurde, sowie die Zeit, in der die Angeklagte verhaftet wurde. Also sie haben berichtet, dass Gina H. sehr interessiert an der Suche von Fabian war, dass sie die Polizeibeamten problemlos ins Haus gelassen hat und es ging auch um den Tag der Festnahme sowie das Auffinden des Messers. Außerdem wurden im Gerichtssaal auch wieder Sprachnachrichten angehört, in denen Gina H. sehr aufgelöst wirkte und auch darüber sprach, aufgrund der Geldprobleme und der Trennung von Fabians Vater ihr Leben beenden zu wollen.
Informationen vom Prozess waren das von Laurin Zielke. Vielen Dank. Und jetzt weitere Meldungen. Bundeskanzler Merz hat die bisherige Bilanz seiner schwarz-roten Regierungskoalition im Bundestag verteidigt und für Zuversicht geworben. In einer Regierungserklärung sagte er, es sei sehr viel geschehen in diesem ersten Jahr, das für einen wirklichen Aufbruch bestehe. Sein Ziel sei ein wirtschaftlich starkes, sozial gerechtes und nach innen wie nach außen verteidigungsfähiges Deutschland. Kritik kam aus den Reihen der Opposition. Der Mann, der einen Zugbegleiter in Rheinland-Pfalz tödlich verletzt hat, muss für 10 Jahre ins Gefängnis. Das Landgericht Zweibrücken sprach den 26-Jährigen wegen Körperverletzung mit Todesfolge schuldig. Er soll den 36 Jahre alten Schaffner in einem Regionalexpress Anfang Februar bei einer Fahrscheinkontrolle mit den Fäusten so heftig gegen den Kopf geschlagen haben, dass dieser später starb. Der Fall hatte bundesweit Aufsehen erregt. Die britische Popsängerin Bonnie Tyler ist tot. Sie starb im Alter von 75 Jahren in einem Krankenhaus in Portugal. Das hat ihre Familie mitgeteilt. Die Sängerin war im Mai am Darm notoperiert worden und wurde später in ein künstliches Koma versetzt. Bekannt wurde Bonnie Tyler vor allem 1983 mit der Ballade Total Eclipse of the Heart. Sie wurde im Lauf ihrer Karriere 3-mal für einen Grammy nominiert und vertrat Großbritannien 2-mal beim Eurovision Song Contest. In der 1 Radio MV, Sie hören die Mittagsschau kompakt um 8 nach 12. Möhren, Blumenkohl, Brokkoli, es gibt ja so viele Gemüsesorten, die möglichst regelmäßig auf den Teller gehören. Und die Anbauer, auch hier bei uns im Land, probieren auch immer wieder Neues aus. Gestern haben sich die Profis ausgetauscht in Gülzow bei Güstrow beim Norddeutschen Kompetenzzentrum für Freilandgemüse. Jürgen Drewes aus unserer Redaktion Landwirtschaft, Umwelt und Natur war mit auf dem Versuchsfeld.
Gemüsebauern, Züchter, Saatgutproduzenten, Pflanzenschutzexperten und Technikentwickler aus allen norddeutschen Bundesländern stehen am Versuchsfeld. Auf zig kleinen Parzellen werden in Gülzow unter anderem verschiedene Kohlsorten auf ihre Anbaufähigkeit im Norden getestet. Völlig neu im Test? Artischocken. Eigentlich eine klassische Wüstenpflanze, so Felix Besan von der Landesforschungsanstalt.
Prinzipiell vom Anbau ist das recht unproblematisch oder für uns auch unerwartet unproblematisch. Sie entwickelt sich bis jetzt sehr gut, muss ich sagen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das dann doch im Markthandel durchaus eine interessante Option ist.
Die Knospen zur Ernte gelten als Gemüsedelikatesse, die Blüten interessieren Floristiker, die Blätter finden in der Medizin Anwendung. Also gleich eine Dreifachnutzung. Wenn es klappt. Mitentscheidend ist letztlich das eingesetzte Saatgut. Beim Eisbergsalat wurde lange Zeit diesbezüglich viel probiert. Inzwischen sind die Sorten weitestgehend auf die Anbaubedingungen hierzulande abgestimmt. André Hagedorn vom Gemüsesaatgutunternehmen Nordseeds will sich in Gülzow vor allem mit Berufskollegen austauschen.
Wir haben jetzt ungefähr 10 verschiedene Züchterhäuser, die heute hier überall stehen. Und die probieren dann bei den Bauern die Sorte aus. Und wenn die Sorte sich dann durchsetzt, dann sind sie die nächsten 20 Jahre im Geschäft.
Doch nicht jeder Versuch gelingt. Und viele Anbauer scheuen das Risiko, die für sie optimale Variante herauszufinden. Das Norddeutsche Kompetenzzentrum in Gülzow mit dem Know-how seiner 8 Mitarbeiter ist daher, wie die Resonanz beim Treffen zeigt, ein gefragter Partner. Doch das kostet Geld.
Auf der einen Seite sind das Mittel, die das Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung stellt. Und wir haben ja große Betriebe, die unterstützen das auch im Übrigen. Und technisch-technologisch sind wir natürlich hier, was den Feldgemüseanbau prädestiniert. Wir haben sehr gutes Know-how. Hier kommen ganze Heerscharen von Gemüsebauern jetzt an, aus dem ganzen Norden Deutschlands. Und das erfüllt mich schon mit Freude, dass wir hier sehr anerkannt sind.
Soweit Landwirtschaftsminister Till Backhaus. Aktuell wird in Mecklenburg-Vorpommern auf etwa 2400 Hektar Gemüse angebaut.
Ja, und vom Branchentreff der norddeutschen Gemüsebauern berichtete Jürgen Drewes.
Dank.